Deutschlandfunk Nova 100.
Ich komme aus Wesel, am Niederrhein. Und wenn der Wind dann nicht gerade so stramm von vorne kommt, dann fährst du mit dem Fahrrad von Obrichhofen bis nach Wesel so mindestens 30 Minuten, ich zumindest. An diesem Morgen waren es bestimmt eher 40. Aber das lag gar nicht am Wind. Es lag eher daran, dass überhaupt keine Eile nötig war. Wir waren die Nacht über bei Michael gewesen, in Obrichhofen, großes Haus, Pool im Keller, die Eltern waren weg und wir hatten eine wunderschöne Party mit Southern Comfort und O-Saft. Ja, und während das alles noch so bei mir in Gedanken nachschwingt und ich über den Deich fahre, links von mir der Rhein, rechts der Auesee, die Sonne schreckt von hinten, habe ich so ein Gefühl von ganz wenig Schwerkraft. Zu Hause steht meine Mama schon da und wartet auf mich und hat so einen ernsten Blick. Und auf dem Tisch liegt ein Brief von der Schule. Es ist der Brief. Vor ein paar Wochen habe ich die Nachprüfung gemacht in Mathe und Latein und in dem Brief ist das Ergebnis. Stefan Beuting wird in die 11. Klasse nicht versetzt. Und ich denke mir noch so, gut, dass ich nicht so schnell gefahren bin. So hatte ich noch 10 Minuten mehr von dieser guten, alten, schwerkraftarmen Zeit. Wie das passieren konnte, das kann ich gerne erzählen. Das lässt sich erklären. Was sich für mich auch heute nach all den Jahren kaum erklären lässt, welches Glück ich hatte, dass ich viele Jahre später das alles reparieren durfte. Dass ich eine echte zweite Chance bekommen habe fürs Leben. Aber der Reihe nach. Erstmal geht's in den Bartel-Bräunweg 54. Das ist die Adresse von meinem alten Gymnasium, dem KDG, dem Konrad-Duden-Gymnasium. Bis zur 10. Klasse lief's darin mit uns auch eigentlich ganz gut, denn da stimmten die Noten.
Quadratischer Pappkarton irgendwie, ne? War immer so das Gefühl. Ne?
Marc Tittmann ist das, ein guter Freund. Und das jetzt fast schon ewig.
Also wenn man in den Pausen zu wild war, dann war auch schon mal ein Loch in der Rehgipswand. Ne? Und die wurde dann wieder mit Rehgips geflickt, damit sie in der nächsten Pause wieder kaputt war.
Die Wände aus Pappe, aber Griechisch im Lehrplan und Latein ab der 5.
Die Schulzeit, die Lehrer, das KDG, habe ich zu 90% als Frontalunterricht in Erinnerung. Wenn man da einen Rückstand hatte, da ist keiner abgeholt worden. Man muss es versuchen, dann da wieder dran zu kommen.
Und dann waren da so Leute wie mein Englischlehrer Uli Halfmann. Insgesamt wenig Respekt anderen gegenüber und viel Verachtung für Schüler mit schlechten Noten. Ich sag ja nicht, dass Halfmann oder die Schule mein Leben aktiv ruiniert hätten. Aber die Schule und Halfmann, die waren auch nicht so gut, wie sie hätten sein können. Sagen wir mal, mein Anteil 80%, Schule 20%. Am Ende waren es einfach meine desaströs schlechten Noten.
Theoretisch hätte man dann mehr tun müssen, aber da waren die Nachmittage eigentlich auch zu schade für. Deswegen ja, schlitterte man in manchen Fächern so hinterher und in manchen hat man den Anschluss einfach verloren.
Das war 1993, als ich dann eben erfuhr, Stefan Beuting wird in die 11. Klasse nicht versetzt. Sitzen bleiben, das bedeutet für mich erstmal, meine Freunde sind weg. Das ist scheiße. Aber der kleine Lichtschimmer am Horizont ist natürlich der, dass rein statistisch bei vielen Leuten nach dem Sitzenbleiben eine Verbesserung eintritt, zumindest kurzfristig. Bei mir war das anders. In Mathe wurde es etwas schwieriger und in Latein wurde es viel schwieriger. Da hatten wir vorher Cäsar übersetzt und jetzt waren es auf einmal Gedichtinterpretationen von Ovid. Also hatte ich auf einmal wieder schlechte Noten. Nachprüfung und wie gesagt, dann kam der Brief, das habe ich ja schon erzählt, negativ. Man kann zweimal sitzen bleiben und auf einer Schule bleiben, das geht. Aber dann darf das nicht in einem Jahr passieren. Wenn man das so macht wie ich, dass man zweimal direkt hintereinander sitzen bleibt, dann muss man von der Schule gehen. Also für mich hieß das, runter vom Gymnasium nach 10+1 Schuljahren mit einem Hauptschulabschluss. Was mich damals gewundert hat, ist, wie wenig Ärger ich eigentlich bekommen habe. Also keiner hat mich ausgeschimpft. Es gab von allen Seiten total viel Verständnis. Der Junge hatte es ja auch nicht leicht gehabt. 7 Jahre vorher, 1986, war mein Vater gestorben, da war ich 10. Und ich wollte eigentlich immer gar nicht, dass das irgendwas mit meinem Leben, mit dem, was ich so tue, zu tun hat. Aber das hat es offensichtlich. Vielleicht war das Sitzenbleiben auch eine Folge davon. Der Sommer 1994, der war so heiß, dass viele in ihren Kellern geschlafen haben. Ganz besonders der Juli. In Niedersachsen ist es passiert, dass 175.000 Hähnchen in ihren Mastställen gestorben sind wegen Überhitzung. Und Tierärzte haben sogar Sonnenbrand bei Kühen festgestellt. Und genau in diesem Sommer hatte ich Nachhilfe. Nachhilfe für meine Nachprüfung. Für die letzte Chance, auf der Schule zu bleiben. Rückblick würde ich sagen, vielleicht war es einfach zu heiß, um das noch zu schaffen. Denn als die Schule wieder losging, war da dieser wunderbare warme Montag. Erster Schultag. Zumindest für meine Freunde. Tausende Male bin ich morgens unausgeschlafen aufgestanden, habe mich irgendwie zur Schule gequält. Ja, und genau in dem Moment, wo ich nicht mehr muss, würde ich gerne. Ja, aber in welche Klasse? Da gibt's keinen Platz mehr für mich. Mitte der Woche hatte ich dann noch einen Termin beim Arbeitsamt, bei der Berufsberatung, aber eben erst Mittwoch. Und so gegen 10 Uhr an diesem Morgen war der Rasen fast trocken, dass ich den mit unserem Handrasenmäher prima mähen konnte. Nachmittags habe ich dann noch unser Auto gewaschen. Das hat sich auch gut angefühlt. Das Problem war dann der Dienstag. Da war der Rasen kurz, das Auto sauber und eine Idee von der Zukunft gab es nicht. Also der Bruch, der kam ja nicht plötzlich. Man kann sich das so vorstellen wie auf einem zugefrorenen See, der langsam abtaut. Du stehst da drauf und auf einmal merkst du, oh, das Eis trägt nicht mehr. Und da wächst so langsam der Riss. Der war aber längst gut sichtbar. Der war schon kurz vor meinen Füßen. Und als ich ein paar Monate zuvor mal nachmittags bei Benjamin war, ich kann mich wirklich noch entsinnen, dass wir hier standen. Das war hier irgendwo zwischen
da
Couch.
Da stand da auch schon das Klavier, ja.
Da rede ich mit Benjamins Mutter, Renate, die ist Selbstlehrerin. Die kennt mich als Freund von Benjamin, aber auch als Schüler. Wir haben damals mal zusammen Mathe-Nachhilfe gemacht. Und als Lehrerin weiß sie natürlich auch, dass Schüler, die so kurz vorm Abschmieren sind, so eine gewisse Aura vor sich hertragen. Und in dem Moment checkt sie, was mit mir los ist, und ich checke, dass sie es checkt.
Ich habe gedacht, das ist schade. Dann weiß ich ganz genau, dass ich gedacht habe, das ist schade. Der bräuchte jetzt Unterstützung und ganz viel Hilfe. Und da du aber signalisiert hast, nicht angesagt, ja, was soll ich denn dann machen? Ich konnte dich ja nur auch nicht hier jetzt am Schlawittchen packen und dann sein. Aber das weiß ich, dass ich das gedacht habe.
Ja, wie das immer so ist, ne? Alle haben es irgendwie gemerkt. Eigentlich müsste man ja selber merken, wenn man so abwärts fällt in seinem Leben, wie als wenn du aus einem Flugzeug fällst und das Rauschen im Ohr immer lauter wird. Aber ehrlich gesagt, ich habe kein Rauschen gehört. Und Leute, die dir nahestehen, die könnten dann ja sagen, vorsichtig, da passiert was. Meine Mama zum Beispiel. Aber sagen wir, meine Mama hat viele Stärken. Realismus ist vielleicht nicht ihre Stärke. Sie ist ein unwiederbringlicher Optimist und das habe ich von ihr geerbt und da bin ich auch dankbar. Aber in dem Moment, ja, wäre auch ein bisschen Realismus gut gewesen.
Wir sind doch auch noch nach Düsseldorf gefahren. Kannst du dich entsinnen?
Ja, kann ich noch. Das ist meine Mama. Und wir sind damals hingefahren. Sie, ihr damaliger Lebensgefährte und ich.
Irgendwo zu so einem Ausschuss da.
Zum Härtefallausschuss für alle NRW-Schulen. Auf Deutsch gesagt, um zu betteln, dass ich doch noch mal eine Chance bekomme. Dass ich doch noch mal auf die Schule darf, die mich ja schon rausgeschmissen hat. Da bei dem Ausschuss hat meine Mama dann erzählt, dass das ja alles mit dem Tod meines Vaters zu tun haben könnte. Und dass ich deswegen so aus der Bahn geschmissen worden bin. Und so die ganze Sache zu erklären ist. Und das war eigentlich der Fall, der nicht hätte eintreten sollen, der mir so unglaublich peinlich war.
Und dass du auch nicht so gut zurechtgekommen wärst mit dem Partner, den ich hätte gehabt hab oder den ich habe.
Ja, und dieses ganze Private, das spielte dann auf einmal vor diesem Ausschuss eine Rolle. Stimmt, dass ich, Richard und ich, nicht die besten Freunde waren. Also zu meiner Mutter war er sehr gut, er hat sie auf Händen getragen, war immer für sie da. Wir beide, ehrlich gesagt, wir hatten keinen Draht, wir konnten nicht gut miteinander sprechen. An dem Tag, großes Lob an dich, Richard, weil draußen, als wir da warten mussten, das war keine leichte Zeit, da haben wir vielleicht nicht gut miteinander gesprochen, aber wenigstens gut miteinander geschwiegen.
Ja, und da haben wir gewartet, aber da, ja, das hat nichts genützt. Das hat sich nicht irgendwie positiv ausgewirkt, das Selbstbekenntnis.
Dann kam dieser Mittwoch, der Termin beim Arbeitsamt. Die Berufsberatung dort, das BITS, ziemlich spezieller Ort. Auch für jemanden, der eigentlich genau weiß, was er ist und was er will. Für mich damals, mit 17, war das alles völlig surreal. Da war ein dicker, cremefarbener Röhrenmonitor und darauf lief so eine rucklige Benutzeroberfläche. Und das Programm hat mich dann eben Sachen gefragt. Und da habe ich dann mein Leben reingetippt. Schulabschluss, Haupt, Interessen, Volleyball laufen, Behinderung keine, Führerschein, ja, auch für LKW, nö. Arbeiten Sie gerne draußen? Jo, kommt drauf an. Sind Sie kommunikativ? Ja. Einen Moment bitte. Der BITS-Computer rechnet, Fortschrittsbalken wächst an und ich erfahre gleich, was ich aus meinem Leben machen soll. Wahrscheinlich nichts mit Studium, was die meisten meiner Freunde vorhaben. Wahrscheinlich auch, ja, vielleicht was mit Frust, wenig Kohle. Der Fortschrittsbalken ist durch und der Vorschlag Nummer 1, Landschaftsgärtner, und Vorschlag Nummer 2, Elektroinstallateur. Okay, dann werde ich Elektroinstallateur. Leider waren im August schon die Ausbildungsplätze vergeben. Ich hatte jetzt noch ein Jahr Zeit zu füllen. Da bin ich auf eine Berufsfachschule für Elektrotechnik. Schöner Nebeneffekt, ich konnte vielleicht bessere Noten kriegen. Das hat auch am Ende geklappt. Und ich konnte mal eine ganz andere Welt kennenlernen, ich als Gymnasiast. An der Schule wurde in den Pausen höllisch viel gekifft. Und es gab auch die Möglichkeit, in solchen Praxisklassen schon, ja, sag ich mal, elektrotechnische Handgriffe zu üben. Schon mal zu gucken, ob einem das liegt. Ja, und da habe ich festgestellt, es könnte sein, dass ich gar nicht der geborene Elektriker bin. Ein Jahr später bin ich Lehrling bei Elektrotechnik Eimers für die nächsten 3,5 Jahre auf dem Weg zum Elektroinstallateur. Toll, dass du das geschafft hast. Mensch, super, freu dich doch. Jetzt findest du erstmal richtig wieder Tritt im Leben, haben die anderen gesagt. Aber ich merke, ich bin nicht besonders gut geschaffen dafür. Erstmal das frühe Aufstehen. Wenn du auf Montage fährst, dann heißt das 6 Uhr am Betrieb, das heißt 5 Uhr oder noch was aufstehen, furchtbar. Das zweite ist die Frage, wie gut passe ich da rein? Also bin ich begabt in dem, was ich tue? Nein. Und wie gut komme ich mit den Leuten da aus, die da sind? Da konnte ich mich immer gut mit Gerrit vergleichen. Der hatte zur gleichen Zeit angefangen und der war schlagfertig, humorvoll, hat total gut mit den Leuten harmoniert, interessierte sich für Autotuning, Fußball. Das war bei mir alles nicht so. Ich hatte keine Spoiler an meinem Auto, dafür dicke Beulen. Und auf meinem Armaturenbrett hatte ich so eine kleine Wiese aufgebaut mit Streu aus dem Modelleisenbahnfachhandel und solchen kleinen H0-Kühen. Damit war ich der Freak. Irgendwas mit diesen Jungs zu teilen, das wäre aber ganz gut gewesen in dieser Elektrotechnik-Eimers-Welt-Hackordnung. Da nicht ganz unten zu stehen, von allen immer zu bepickt zu werden. Leider war da nichts.
Du kamst ja oft nach Hause und der hat ja nicht viel gesagt, aber dass du missmutig warst oder so.
Missmutig vielleicht nicht, aber vielleicht schon leicht depressiv. Also besonders in der Zeit, in der ich mit Mike zusammenarbeiten musste. Das war ein Geselle bei Eimers, sehr groß, handwerklich sehr fähig, menschlich sehr scheiße, total versiert darin, mich zu mobben. Vielleicht hatte der ja damals auch schon diese Ahnung, dass ich hier irgendwie nicht reinpasse.
Du bist nie gern hingegangen, aber ich habe nicht viel von dir gehört. Du hast dich nicht beschwert. So, ich gehe da nicht mehr hin. Und das ist nie gekommen. Nie.
Aber glücklich?
Glücklich? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ich habe nur die positiven Sachen abgespeichert.
Ja, das ist nochmal Marc.
Einmal irgendwie geschafft und dann schwupps warst du auch schon auf der Abendschule und hast gute Noten abgeliefert. Ich weiß gar nicht, was du so ein Drama machst. Unter uns, ja.
Ja, das mit der Abendschule ist jetzt vorgegriffen. Nachdem ich zweimal hintereinander die Schule verkackt hatte, schien es so für die, als ob alles gut ist, ne? Der Junge hat die Kurve gekriegt. So. Kennt vielleicht jeder selbst, wenn er in so einer Situation steckt. Dass man denkt, ja, der Junge soll jetzt erstmal seine Ausbildung machen und dann weitergucken. Hauptsache, er zieht das jetzt erstmal durch und bricht nicht schon wieder irgendwas ab. Das klingt ja auch gut für die anderen. Aber für mich war es das nicht. Die Tage von Montag bis Freitag, die waren so eimersartig in die Länge gezogen, dass ich da eine Perspektive brauchte. Da habe ich mir Leute gesucht, die mit mir an einem anderen Projekt arbeiteten. Das Projekt hieß Verkürzt die Woche.
Ab Donnerstag fing eigentlich die Party an.
Ja, das war der Plan. Donnerstags betrinken, so dass du vom Freitag nichts mehr mitbekommst. Fortsetzung dann, Samstag und Sonntag. Und das strahlte dann noch so in den Montag rein. Gut, Dienstag und Mittwoch durchbeißen. Aber dann ging das Ganze ja schon wieder von vorne los. An der Aral-Tankstelle, Wesel, Reeserlandstraße.
Eine Literdose Faxe und zwei Kümmerling.
Ja, und danach dann weiter mit Pilz und Sambuca. Und das war ein Fest. Und je beschissener die Woche war, desto besser. Denn wenn alles richtig lief, dann blieb vom Freitag rein gar nichts mehr übrig. Und so zieht das durch. 3,5 Jahre. Aber dabei wächst auch der Frust. Der Frust und die Einsicht, dass ich ja so nicht ewig weitermachen will. Ich will was anderes machen. Ich will einen anderen Beruf. Ich will noch was lernen. Dafür brauche ich Abi. Dann kam die Idee, ich mache das. Und zwar per Telekolleg. Telekolleg, das kann man sich so vorstellen wie eine Fernuni mit Fernsehen. Das war auch schon 1999, jetzt nicht mehr der letzte heiße Scheiß. Aber von YouTube und Blended Learning hat eben auch noch keiner gesprochen. Also brauchte ich erstmal einen eigenen VHS-Videorekorder. Der war dann so programmiert, dass er tagsüber alles aufgenommen hat, während ich Elektroinstallateur war. Und abends nach der Arbeit habe ich mir dann die Teile angeschaut. Chemie gab's, Mathe, Deutsch, Physik. Und zu jeder Folge gab's auch so Arbeitsblätter. Dass die Freizeit jetzt bei mir komplett fürs Lernen draufging, das war für mich überhaupt kein Problem. Anders als früher. Denn ich habe ja tagtäglich bei Elektrotechnik Eimers gemerkt, wie übel es ist, wenn du keine Perspektive hast.
Den Weg dahin bist du offensichtlich irgendwie im Kopf alleine gegangen. Also die Entscheidung irgendwie, mache ich nicht oder so, da habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Also ob du da irgendwie mal mit jemandem drüber gesprochen hast irgendwie oder gesagt hast, was meinst du, soll ich das machen oder so, keine Ahnung.
Ja, weil ich einfach alles heimlich wieder kitten wollte und dann hinterher, tada, alle so überraschen wollte. Aber 3 Monate später, ja, da war ich erstmal überrascht. Da kam nämlich ein Brief vom Telekolleg. Ich sollte mal zur Anmeldungsstelle kommen. Irgendwie in die VHS Wesel. Ja, rote Tür, brauner Stahlrahmen. Dieser braune, hart gefilzte, strapazierfähige Teppich, der war damals schon da. Ich sollte ins Zimmer 307. Und ich bin da jetzt für die Reportage wirklich nochmal hingegangen, weil das für mich schon ein besonderer Ort ist. 3. Stock, für mich persönlich der Tiefpunkt. Als ich an dem Tag damals reinkomme, liegen auf dem Tisch meine Unterlagen und eine Frau schaut mich, tja, ich sag mal mitleidig an und sagt mir, schlechte Nachrichten, Herr Beuting. Sie hätten intern nochmal alles nachgeprüft und tja, Herr Beuting, Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen für den Telekolleg. Wegen Defizit in Latein, keine Qualifikation für gymnasiale Oberstufe. Rhabarber, Rhabarber, auf Wiedersehen. Das erste Sitzenbleiben, das war im Rückblick ja, wie so ein Laufen vor eine Glastür. Das zweite war, als wenn mir jemand so den Teppich wegzieht, auf dem ich stehe. Und jetzt hier zu stehen und gesagt zu bekommen, du darfst da nicht mehr mitmachen, du kriegst kein Abi, das war der Knockout. In der Scheiße sitzen ist das eine, aber erstmal hoffen, da rauszukommen und dann gesagt zu bekommen, das klappt nicht, das ist richtig schlimm. Mein erster Gedanke ist, gut, dass ich es noch nicht so vielen erzählt habe, da muss ich auch nicht so vielen Leuten erzählen, dass es nicht klappt. Mein zweiter Gedanke, Mist, ich stecke wirklich fest. Ich komme hier nicht mehr raus. In der VHS, im Zimmer 307, da sitzt heute eine Frau Silber. Als ich an dem Tag da bin, ist ihre Vertretung da. Das ist Claudia Böckmann. Die fragt interessiert nach, warum ich überhaupt hier bin. Und dann hört sie zu. Und dann war ich hier, habe diese Nachricht bekommen und dann bin ich rausgegangen. Und als ich schon fast am Treppenhaus bin, höre ich so ganz leise, wie jemand meinen Namen ruft. Herr Beuting. Okay. Zurück, Tür auf, Was denn? Bei uns dürfen Sie nicht, aber vielleicht gehen Sie doch mal zur Abendschule gegenüber. Die lassen manchmal 5 Grad sein oder sowas, ne? Und dann gehe ich zur Abendschule und da treffe ich einen Mann. Über 1,90 groß, graues Jackett, geht so leicht vornüber gebeugt und er hört auf den Namen Reinhard Wolf. Reinhard Wolf ist der Schulleiter dort und er hört mir zu. Ich erzähle ihm von meinen Defiziten in Latein und Mathe, erzähle ihm von meinem Versuch, zum Telekolleg zu gehen, erzähle ihm davon, dass die mich rausgeschmissen haben und gesagt haben, ich soll mal zu ihm gehen. Ja, dann überlegt er. Dann sagt er mir, dass er formell mich auch nicht aufnehmen könne. Aber er hätte da eine Idee. Er wird mir was vorschlagen. Ich solle ein halbes Jahr lang Vollgas geben und so gute Noten schreiben, wie es geht. Er wiederum würde mal ein Auge zudrücken und nicht so genau hingucken, ob ich die Voraussetzungen erfülle. Und wenn wir dann ein halbes Jahr weiter wären und ich diese guten Noten hätte, dann hätte ich Bestandsschutz und dann wäre ich drin. Meine Ausbildung ist mittlerweile zu Ende. Ich bin Elektroinstallateur und ich fange an auf der Abendschule. Da sind die Lehrer super kooperativ. Die Mitschüler ziehen alle total an einem Strang. Sehr gutes Lernklima. Und es ist ehrlich gesagt auch nicht ganz so schwer wie auf meinem alten Gymnasium. Und so komme ich in meinem ersten Halbjahr auf einen Schnitt von 1,3. Bestandsschutz erreicht. 2 Jahre später habe ich mein Abitur mit einem Schnitt von 1,4 und zusammen mit den angehäuften Wartesemestern kann ich jetzt auf einmal auch solche NC-Studiengänge wie Medienwissenschaften in Bonn studieren. Als meine frühere Stufe vom Gymnasium 10-jähriges Abiturnachtreffen veranstaltet und dazu einlädt, da kriege ich auch eine Einladung. Auf der Feier treffe ich Uli Halfmann und als ich den sehe, habe ich einen riesigen Wunsch, ihm von Reinhard Wolf zu erzählen. Reinhard Wolf, der anders als er sich für Schüler eingesetzt hat und sie nicht irgendwie verachtet hat oder links liegen gelassen hat. Aber ich traue mich natürlich nicht. Als ich für die Geschichte beim Abendschulzentrum Duisburg anrufe und nach Reinhard Wolf frage, erzählen sie mir dort, dass der kurz nach 2001 pensioniert worden ist und wenig später leider gestorben ist. Ich hätte mich gerne bei Reinhard Wolf persönlich bedankt dafür, dass er es war, der mir damals in der Zeit, in der keiner an mich geglaubt hat, in der nichts in meinem Leben funktioniert hat, dass er in dieser Zeit für mich ein Risiko eingegangen ist und mir Mut gemacht hat und ja, mir die Chance meines Lebens gegeben hat.
Deutschlandfunk Nova 100.